Deutschlandfunk Kultur heute.
Und dazu begrüßt sie Anja Reinhardt. Der Filmproduzent Harvey Weinstein, der der sexuellen Belästigung und Vergewaltigung beschuldigt wird, hat es nun auch auf die Theaterbühne geschafft. Dazu gleich mehr. Außerdem ein neuer Film von Alexander Kluge, Happy Lamento. Aber zunächst geht es um Architektur. Bauten aus der Zeit des Nationalsozialismus, die sind ein schwieriges Erbe, um das oft gestritten wird. Beispielhaft lässt sich das am Haus der Kunst in München ablesen. Zusätzlich gibt es Architektur und öffentliche Räume, die durch die Nationalsozialisten ideologisch aufgeladen wurden, so wie die 1730 fertiggestellte Garnisonkirche in Potsdam, in der Hitler und Reichspräsident Hindenburg am sogenannten Tag von Potsdam am 21. März 1933 den Reichstag eröffneten. Um den Wiederaufbau der Garnisonkirche, die 1945 ausbrannte und 68 gesprengt wurde, gibt es immer wieder Streit und öffentliche Debatten, denn in rechtsradikalen Kreisen gilt die Kirche als Prestigeobjekt. Auch auf dem gestern Abend eröffneten Evangelischen Kirchentag ist das ein Thema. Die Martin-Niemöller-Stiftung sucht dort Unterzeichner für ihre Resolution »Christen brauchen keine Garnisonkirche«. Parallel dazu läuft eine Debatte um rechte Räume, die die Architekturzeitschrift Arch Plus angestoßen hat. Architektonische Räume, die ideologisch rechts aufgeladen sind. Über das Wiederaufbauprojekt der Garnisonkirche und den Protest dagegen habe ich mit dem Architekturtheoretiker Philipp Oswald gesprochen. Bislang ist ja lediglich der Wiederaufbau des 90 Meter hohen Turms finanziert, vor allem mit Spendengeldern. Warum also so viel Aufregung?
Naja, der ist schon der Mythos im Raum. Also Spendengelder sind bisher sehr wenig geflossen. Es ist im Wesentlichen finanziert durch das Bundeskulturministerium, durch einen Kredit der Evangelischen Kirche und Spenden nur in sehr geringem Maße. Und es ist auch noch nicht ausfinanziert. Die Stiftung hat nur Geld, um den Rohbau zu machen. Für die ganzen Schmuckelemente, die aber schon hergestellt werden, fehlt noch eine Finanzierung. Die Aufregung ist tatsächlich, weil es so ein politischer Symbolort ist, aber das bezieht sich beileibe nicht nur auf den Tag von Potsdam oder den sogenannten Tag von Potsdam. Das geht leider deutlich weiter zurück. Und da muss man einfach.
Weil es eine Militärkirche ist.
Ja, und da nimmt sozusagen das Unheil seinen Ausgang. Also das ist von Anfang an eine Militärkirche und eine Staatskirche. Also für diese unheilige Allianz von Kirche, Staat und Militär steht dieser Ort. Und das hat halt Folgen, dass es schon in der Zeit des Wilhelminismus die Kolonialkriege dort gefeiert worden sind, also die Soldaten, die ausruckten, um, weiß nicht, den Boxeraufstand in China niederzuschlagen oder den Völkermord in Afrika an den Hutu und Namara zu vollziehen, die sind dort gesegnet worden. Und was dann halt besonders schlimm ist, er war der rechtsradikale Identifikationsort während der Weimarer Republik. Also die ganzen rechtsradikalen, republikfeindlichen Kräfte haben sich dort immer wieder offiziell getroffen und haben das eben halt als ihren Identifikationsort gemacht. Und das ist halt etwas, was, man sagt immer, das geht nur in Anführungsstrichen um den Tag von Potsdam, aber das ist eigentlich, was dieses Problem dieser Kirche ausmacht und was die Wiederaufbaubefürworter überhaupt nicht reflektieren, auch nicht thematisieren. Sie stellen die Kirche immer sozusagen als ein Opfer dar.
Man könnte die Kirche auch unter anderen Aspekten sehen, als wichtiges Haus für Kirchenmusik zum Beispiel, in dem schon Johann Sebastian Bach gespielt hat, in dem außerdem der erste frei und demokratisch gewählte Magistrat tagte. Was denken Sie darüber?
Sicherlich lässt sich die Geschichte eines Ortes nicht auf einen Punkt reduzieren. Und es gibt natürlich auch positive Aspekte in der Geschichte dieses Kirchenbaus. Es ist auch eine wichtige Barockkirche. Also die Architektur hat hohe Qualität, das ist gar keine Frage. Das Problem setzt an zwei Stellen. Das eine, dass sozusagen die Befürworter des Aufbaus eine sozusagen wortwörtliche, bildgleiche Rekonstruktion machen wollen. Also es geht darum, dass es überhaupt keine Distanznahme gibt. Und das ist etwas, was ich hier erwarten würde, weil wir nicht, ich es falsch finden, wenn wir uns als Gesellschaft bruchlos in so eine Geschichte stellen. Und das Zweite hat natürlich auch was mit der ganzen inhaltlichen Konzeption und der Trägerschaft und den involvierten Akteuren zu tun, die Kritik.
Jetzt fordert ja die Martin-Niemöller-Stiftung, um nochmal auf die Spendengelder zurückzukommen, von denen Sie gesagt haben, das sind gar nicht so viele, aber die Martin-Niemöller-Stiftung fordert, dass die offengelegt werden. Warum eigentlich?
Ja, die Stiftung, wenn man sie anfragt, und ich habe das selber auch erlebt, gibt keine Rechenschaft darüber, wie sie sich finanziert, woher die Gelder kommen. Und
also Sie meinen jetzt die Stiftung für die Garnisonkirche?
Ja. Mhm. Die Stiftung für die Garnisonskirche gibt darüber keine Auskunft, was ich schon sehr problematisch finde, weil es ja unter der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten mit Bundesgeldern, also mit erheblichen Steuergeldern, 12,5 Millionen, kommt, dass da kein Druck ist, sozusagen einfach mal die Finanzen offen zu legen. Das findet nicht statt, das verweigert man. Das muss man vielleicht auch mal sagen. Die Initiation dieses Projektes kam durch einen rechtsradikalen Bundeswehroffizier, Michael Klar, der das Projekt über 2 Jahrzehnte betrieben hat, mit Unterstützung von CDU und SPD aus Potsdam. Und der hatte 6 Millionen Euro zusammengesammelt. Dann gab es eine Übernahme des Projektes durch die Kirche, was aber nicht im Konflikt oder einer klaren Grenzziehung erfolgte, sondern die Kirche hat versucht, sozusagen das Projekt zu modifizieren. Das hat Herrn Klar verstört, aber er hat gleichwohl die Gelder, die er hatte, nicht, also sagen, die hat er dann nicht mehr für dieses Projekt, sondern für andere Kirchenprojekte zur Verfügung gestellt. Und die Kirche hat dann ihrerseits genau in diesem Volumen einen Kredit der Stiftung Garnisonskirche gegeben.
Aber wie erklären Sie sich dann, dass die Kulturstaatsministerin oder das Ministerium für Kultur und Medien 12 Millionen Euro dazugeschossen hat?
Ja, das finde ich erstaunlich und ich denke, wir brauchen wirklich mal eine, also es gibt ja eine sehr scharfe Debatte in Potsdam darüber und ich finde, es fehlt tatsächlich einer auf Bundesebene ein Streit. Ich habe Frau Krüth das auch dazu angesprochen, ist das Projekt nicht angenehm, sie hat es von ihrem Vorgänger übernommen, also identifiziert sich nicht mit dem Projekt. Umso erstaunlicher ist es, Herr Steinmeier von sich aus die Schirmherrschaft übernommen haben. Ich denke, auf ihn ist zurückzuführen, dass es einen wissenschaftlichen Beirat gibt, um da irgendwie eine Versachlichung hineinzubringen, aber der wissenschaftliche Beirat spielt toter Mann. Ob die Martin-Niemöller-Stiftung oder ich oder andere sich an den Beirat wenden mit kritischen Fragen, bitten um Auskunft, man bekommt keine Reaktion, kein Gesprächsangebot, nichts.
Nun ist die Debatte auch deswegen eine im Moment virulent geführte, weil die Zeitschrift Arch Plus in ihrer aktuellen Ausgabe über rechte Räume schreibt. Darüber, dass rechte Ideologie eben auch durch Architektur transportiert werden kann. Würden Sie die Garnisonkirche auch dazu zählen?
Ich würde die Garnisonkirche mehr als die Beispiele, die da im Heft genannt sind, dazu zählen oder wie manche Beispiele. Es gibt ja so Orte wie Hitlers Geburtshaus, Mussolinis Geburtshaus, das Grab von Franco. Das sind, sagen, Pilgerstätten der Rechtsradikalen. Und die Garnisonskirche lässt sich natürlich nicht auf so einen Aspekt reduzieren, aber sie hat auch diese Funktion. Ich habe es ja geschildert, was die Kolonialkriege betrifft, was die Weimarer Zeit betrifft. Und deswegen ist es für mich völlig indiskutabel, einen solchen Ort ohne Reflexion dieses Erbes, dieser Dimension in dieser Zeit zu errichten. Und ich werfe den Akteuren vor, dass sie keine klare Abgrenzung nach rechts machen.
Im Editorial der neuen Ausgabe von Arch Plus, da heißt es, in ihrem Triumphzug führt die neue Rechte als Beute die Baukultur als identitätspolitisches Programm mit. Wie sehen Sie das? Gibt es eine ideologische Unterwanderung durch Architektur?
Nein, in dieser Zeitschrift wird manchmal deutlich übers Ziel hinausgeschossen, obwohl ich sehr dankbar bin, dass es dieses Heft gibt. Ich glaube, wir müssen unterscheiden auch einfach zwischen rechtsradikal und rechts. Natürlich haben wir in den letzten 2 Jahrzehnten eine deutliche Verschiebung von Diskursen in eher Renationalisierung und auch in konservativ, in Anführungsstrichen, Tendenzen erfahren. Wenn wir jetzt den Architektur- und Städtebaudiskurs nehmen, nehmen wir die Debatte in Berlin der 90er Jahre, wo es um den preußischen Stil und die berlinische Architektur gehen sollte. So war die damalige Behauptung. Also Identifikationsangebote, oder wir haben jetzt inzwischen ja auf Bundesebene wie auch in Bayern und in Nordrhein-Westfalen Heimatministerien, dann sieht man schon, dass sich die Debatte sehr verschoben hat und es ist natürlich darüber zu reden, was das ist. Ich sehe das als sehr problematisch an, aber das ist natürlich nicht rechtsradikal, aber es sind natürlich Modelle, die ich doch aus meinem Verständnis her doch sehr stark kritisieren würde.
Aber es gab ja in den vergangenen 2, 3 Jahrzehnten wirklich sehr viele Wiederaufbauprojekte. Also nehmen wir, wie Sie schon das angeführt haben, das Beispiel Berlin, also die Wiederauferstehung des alten Preußen. Dann Dresden natürlich, Frankfurt, die neue alte Frankfurter Altstadt. Potsdam kann man da auch nennen. Inwiefern muss man da vielleicht auch unterscheiden? Also die sind ja nicht alle gleich, diese Wiederaufbauprojekte.
Nein, überhaupt nicht. Also das ist völlig klar. Ich war auch ein großer Kritiker und bin ein großer Kritiker des Berliner Schlossprojektes. Aber das mit der Garnisonskirche ist eine ganz andere Qualität. Es sind ja alles Versuche, kulturelle Identifikationsangebote zu machen. Jetzt kann man darüber sich streiten, was da für Ideen mit verbunden sind. Man muss aber gleichzeitig sagen, dass das alles stattfindet in einem politischen Entwicklung, die eigentlich den Neoliberalismus gepusht hat im Sinne von Privatisierung öffentlichen Eigentums, Privatisierung von sozialen Wohnungsbaubeständen, Privatisierung von öffentlichen Infrastrukturen. Und es ist insofern eine Doppelpolitik, wo es sozusagen eine wirtschaftliche Liberalisierung gibt zum Benefit von einigen und zum Schaden von vielen und gleichzeitig eine sehr konservative kulturelle Ausrichtung. Und das ist ein Modernisierungsmodell, was ich sehr problematisch finde, wenn man sozusagen mit Symbolpolitik versucht, Gemeinschaft zu formulieren und gleichzeitig eigentlich, was den Alltag ausmacht, dereguliert. Und da bin ich ein sehr scharfer Kritiker von. Und dafür, denke ich, müssen sich alle diese Projekte, muss man in diesem Zusammenhang sehen. Ich bin nicht grundsätzlich gegen Rekonstruktion. Es ist eher dann eine Frage, wie man rekonstruiert, wie man sich mit einer Vergangenheit ins Verhältnis setzt. Ich habe hohes Verständnis dafür, dass man Stadtreparatur macht. Natürlich sind die Kriegsschäden in den deutschen Städten enorm. Und es gab auch in der Nachkriegsmoderne viele schwierige städtebauliche Entscheidungen. Aber dieser Umgang mit Geschichte ist für mich inakzeptabel.
Sagt der Architekturtheoretiker Philipp Oswald. Die Resolution der Martin-Niemöller-Stiftung gegen den Wiederaufbau der Garnisonkirche ist übrigens nicht bindend. Seit 20 Jahren hat Alexander Kluge, sicher einer der prägenden Intellektuellen der Bundesrepublik, keinen Film mehr gemacht. Heute nun kommt Happy Lamento in die Kinos.
Wenn du mir mal beschreibst, was der Mond ist, sein Trabant eines Planeten. Wie würdest du sowas bezeichnen? Also versuch doch mal, sich auf das Planetensystem einzulassen.
Das Erste wäre, der Mond wäre für mich eher etwas, was man nicht betreten sollte. Das sollte man draußen lassen. Erstmal alle anderen Planeten, dann den Mond.
Dieser Ausschnitt aus Happy Lamento ist natürlich nicht neu, denn dieser Dialog mit dem Dramatiker Heiner Müller, der stammt aus den 90er Jahren. Heiner Müller, der zwar ein langsamer, aber sehr scharfer Denker war, und der blitzschnelle Alexander Kluge, das ist schon mal ein schöner Gegensatz, von denen es noch viel mehr in Happy Lamento gibt. Es geht mal langsam, mal schnell voran, mal leise und mal sehr laut. Das klingt nach Karneval. Fragen wir unseren Filmkritiker Rüdiger Suchsland, was ist das denn für ein Film, der, das muss man ja auch noch mal dazu sagen, eine Zusammenarbeit mit dem philippinischen Regisseur Con de la Cruz ist?
Ja, es ist tatsächlich Karneval. Es ist auch ziemlich viel Zirkus. Wer das Werk von Alexander Kluge kennt, der weiß, einer seiner ersten Filme, Artisten in der Zirkuskuppel, Ratlos, thematisierte schon den Zirkus. Und wir können uns daran erinnern, dass das Kino ja ursprünglich aus dem Jahrmarkt stammt. Ein Jahrmarktsvergnügen auch durchaus für die niederen Stände war. Und ein bisschen geht Kluge auf diese Ursprünge zurück, greift sie auf und verpflanzt auch sehr moderne Bilder in diesen Ursprüngen. Also wir kommen immer wieder zum Zirkus. Die Elefanten spielen eine ganz wichtige Rolle. Es gibt dann aber auch so ironische Verweise, dass er zum Beispiel montiert das Bild eines sehr würdigen Zirkuselefanten mit einem Bild, wenn Präsident Donald Trump aus seinem Regierungsflieger steigt. Das heißt, es gibt sehr aktuelle Bezüge. Das Ganze ist ein assoziativer Bilderstrom und erinnert dann gleichzeitig auch immer ein bisschen an die Fernseharbeiten von Alexander Kluge, mit denen er uns ja in den letzten 30 Jahren in den Privatsendern vor allem so mit kleinen anarchistischen Nischen beglückt hat. Heiner Müller ist einer dieser Bekannten aus den alten Bekannten aus diesen Fernsehserien.
Ja, Sie haben es gerade gesagt, es war vor allen Dingen Fernsehen, was Alexander Kluge in den letzten zwei, ja vielleicht auch drei Jahrzehnten gemacht hat. Warum jetzt also wieder Kino?
Ja, er ist ja ursprünglich daneben, dass er auch noch Schriftsteller ist, also eigentlich so ein Universalkünstler, aber er ist natürlich ein Filmemacher. Eine wichtige Figur, auch vielleicht sowas wie der intellektuelle Kopf des neuen deutschen Kinos. Seit den späten 60er Jahren, wo Kluge erstmal selber ein paar große Preise gewann, dann war er eher so ein Strippenzieher im Hintergrund. Man erinnert sich dann auch immer, dass er auch mal studierter Jurist ist oder war und deswegen diese rechtlichen Rahmenbedingungen, zum Beispiel der Filmförderung, mitgeschaffen hat. Ich glaube, dass er hat das Kino nie verlassen. Er hat es nur eine Weile so einen Schritt zur Seite gemacht, weil er auch gemerkt hat, dass so in den frühen 80ern, wo Kluges letzte Kinofilme entstanden, dass er da nicht mehr so richtig einen Platz hatte im Kino. Und man kann sagen, jetzt, wo das Kino ja wahnsinnig in Schwierigkeiten ist und auch droht, so ein bisschen seine privilegierte Stellung zu verlieren, als das Bildmedium per se, zu verlieren ans Fernsehen, vor allem auch an diese Streamingdienste und neue DVDs, dass in dem Moment Kluge eigentlich diesen, wenn man so will, ein bisschen preisgegebenen Raum wieder zu besetzen versucht. Es gibt noch einen anderen Kinofilm, der wahrscheinlich bald auch ins Kino kommen wird. Den hat er schon vorgestellt in Berlin vor ein paar Monaten. Winter of Love heißt der. Und ich könnte mir vorstellen, dass er jetzt, ist ja auch bald 90, aber dass er jetzt wirklich versucht, nochmal für ein paar Jahre in diesem Raum was Neues zu machen und dabei zu den Ursprüngen zurückzugehen. Also das, insofern rundet sich da viel.
Sie haben es am Anfang schon mal ein bisschen erklärt, sehr viel Zirkus kommt drin vor. Es klingt alles ein bisschen grotesk fast schon. Was ist das für eine Kinosprache, die Alexander Kluge hier benutzt?
Bewusstseinsstrom, assoziativ, essayistisch, sehr lustig. Das ist ein lustiger Film. Das muss man, da kann man auch an den Karneval denken. Es ist ein bildersatter Film. Diese Zusammenarbeit mit dem philippinischen Regisseur, die sah so aus, dass der philippinische Regisseur gewissermaßen Kluge einen seiner Filme, die in den Slums von Manila spielen, zur Verfügung gestellt hat, um den umzuschneiden, nochmal neu zu schneiden. Und das hat Kluge gemacht. Die haben, glaube ich, vor allem über Skype und E-Mail miteinander kommuniziert, aber deswegen steht Alexander Kluge hier schon als Regisseur mit drauf. Und Happy Lamento, der Titel, vielleicht muss man auch noch mal kurz was sagen. Lamento, das ist Bedauern, ein Musikstück, was bedauert. Aber es ist eben happy, es ist eben ein fröhliches Bedauern. Und man kann auch fragen, wer da was bedauert. Wichtig ist, glaube ich, dieser Film ist weltumspannend, ist universal in seinen Themen, in seinen Bildern. Und fast kommt es mir so ein bisschen vor, als ob das auch so ein Gruß ist an zwei alte Weggefährten. Der eine hatte gerade 90. Geburtstag, es ist Jürgen Habermas, der Philosoph. Der andere ist Godard, auch bald 90, Jean-Luc Godard, der einen neuen Film vor wenigen Wochen herausgebracht hat. Und so ein Buch der Bilder, das legt auch Alexander Kluge hier vor.
Rüdiger Soßland über den neuen Film von Alexander Kluge mit dem Titel Happy Lamento, ab heute im Kino zu sehen. Vielen Dank. Im September soll der Strafprozess gegen den Filmproduzenten Harvey Weinstein beginnen, der in zwei Fällen wegen sexueller Übergriffe bis hin zur Vergewaltigung angeklagt ist. Es gab deutlich mehr Frauen, die Weinstein belastet haben, darunter so bekannte Namen wie Angelina Jolie und zuletzt auch die Sängerin Madonna. Die meisten Fälle allerdings sind verjährt. Für den amerikanischen Dramatiker David Mamet ist das nicht nur ein Fall für Gerichte, sondern auch ein Stoff für die Bühne. Schließlich geht es um Machtstrukturen, um männliche Dominanz, um die Macht der Demütigung. Am Londoner Garrick Theatre hatte sein Weinstein-Stück nun Premiere, Bitter Wheat, bitterer Weizen, mit John Malkovich als Harvey Weinstein. Martin Hahn berichtet aus London.
Barney Fine klingt nicht nur wie Harvey Weinstein, er sieht auch so aus. Kugelrund schlurft John Malkovich in Bitter Wheat als reicher, vulgärer Filmmogul über die Bühne. Und schon die erste Szene macht klar, wir haben es mit einem Machtmenschen und Mistkerl zu tun. Da stiehlt der Filmproduzent ein Skript und schickt den Autor zur Hölle, ohne zu bezahlen.
I was hired by you to create a script. I wrote a script.
I say you docked it, I say you attempted to defraud me, and I say fuck you.
I'll see you in court.
You won't see me, but you'll get to know my attorneys, seeing them in depositions every day for 15 fucking years.
Menschen sind Tiere, wird Barney Fine wenig später noch sagen. Tiere, die zur Jagd freigegeben sind. Womit sich das Stück seinem Kern, seinem MeToo-Moment zuwendet. In einem Restaurant trifft der Filmproduzent auf eine junge Frau, eine britisch-koreanische Schauspielerin, gespielt von Iona Kimbuk.
Sorry, I'm a bit sleepy and I haven't eaten.
You didn't eat on the plane?
Not in 27 hours.
Well, let's get some food into you. You need your strength. Do you like fish?
Malkovichs Barney Fine überredet die junge Frau, schließlich mit auf sein Hotelzimmer zu kommen. Hier zieht der geschmeidige Manipulator bald andere Seiten auf. Als die Schauspielerin im Sitzen einschläft, beginnt der Filmproduzent, sie auszuziehen.
What are you doing? What are you doing? What are you doing? What are you doing?
I was loosening your belt. You were breathing erratically.
What?
And now I'm going to drop my pants.
Schon vorab, noch bevor irgendjemand eine Zeile von Bitter Wheat gesehen hatte, hagelte es Kritik. Vor allem an Autor und Regisseur David Mamet arbeiteten sich die Bedenkenträger ab. Mammoths öffentlicher Wandel in den letzten Jahren vom Liberalen zum Konservativen dürfte ihm dabei wenig geholfen haben. Dass da ein reicher, mittelalter Mann wie Mammoth dem Monster Weinstein ein Theaterstück widme, gehe nicht, hieß es in englischen Medien. MeToo-Stoffe gehörten in die Hände von Autorinnen. So bedenklich derart prophylaktische Entrüstung ist, nach 2 Stunden Bitter Weed ist man geneigt, dem zuzustimmen. Dabei ist das Ganze durchaus unterhaltsam. Wie es sich für einen Mammoth gehört, sind die Dialoge poliert. Jeder zweite Satz ist eine Beleidigung, jeder dritte eine Pointe. Kaum jemand spricht länger als 5 Sekunden. Das Ergebnis ist ein verbaler Kugelhagel, ein Pointenfeuerwerk. Egal, ob Malkovich mit Dune McKeegan auf der Bühne steht, die die abgebrühte Assistentin des Filmproduzenten spielt, oder mit Iona Kimbuk.
Do you know what I want for you?
No.
Yes, you do.
No, I don't.
I want to make you a star.
Thank you.
What do I want from you?
What?
I want you to give me a massage.
I don't know how.
You're Korean and you can't give a massage.
Doch das Komödiantische ist nicht das Problem. Humor kann auch den härtesten Stoff veredeln. Das hat uns jüngst der Film 3 Billboards Outside Ebbing, Missouri wieder gezeigt. Das Problem ist, dass Bitter Weed unterhaltsam, aber nicht raffiniert ist. David Mamet macht hier sehr konventionelles Theater. Das Bühnenbild ist wenig originell. Sehr gegenständlich werden die 3 Schauplätze Büro, Restaurant und Hotelzimmer abgebildet. Und die Figur des Barney Fine erzählt uns nichts Neues über Männer wie Weinstein. Da hilft es auch nicht, dass John Malkovich den Filmproduzenten mit einer wunderbaren Mischung aus Aggressivität und Selbstmitleid durchs Stück treibt. Mamet schließt den Charakter nicht auf. Es fehlt an Tiefe. Wer möchte, kann in Bitter Weed 2 Stunden lang mit und über einen zynischen Menschenfeind lachen. Aber weil Mamet Barney Fine alias Weinstein ins Zentrum seines Stücks stellt, keine Szene ohne Malkovich, gehen auch fast alle Lacher von ihm aus. Alle anderen 6 Schauspieler werden damit zu Stichwortgebern, auch die 2 weiblichen Hauptrollen. Das ist dann doch mehr als unglücklich für ein Stück über das Raubtier Weinstein und üble Machtmänner.
Martin Hahn über die Premiere von Bitter Weed von David Mamet, dem neuesten Stück des Autors über den Filmproduzenten Harvey Weinstein am Londoner Garrick Theatre. In den Kulturmeldungen mit Anna Kohn schauen wir nochmal auf das Jüdische Museum in Berlin, dessen zurückgetretener Direktor Peter Schäfer jetzt noch mehr Unterstützung bekommt.
Rund 300 Forscherinnen aus dem Bereich der Judaistik haben eine Petition unterzeichnet, die Schäfer unterstützt. Das berichtet die Nachrichtenagentur JTA. Die Petition hatte Susanna Herschel, die Vorsitzende der Judaistik am Dartmouth College in New Hampshire, gestartet. Diese Woche hatten auch schon 45 jüdische Gelehrte aus Israel, Europa und den USA ihre Unterstützung für Peter Schäfer bekundet. Wie so viele Kunstwerke sahen auch Van Goghs Sonnenblumen eigentlich etwas anders aus, als wir sie heute im Museum sehen. Das Amsterdamer Van Gogh Museum hat das Gemälde wissenschaftlich untersuchen lassen. Heraus kam, dass Van Gogh die Sonnenblumen deutlich strahlender gelb und orange gemalt hat, als heute zu sehen ist. Ein Rotton sei schnell verblichen, ein Gelb schnell verdunkelt. Auch andere Farben veränderten sich im Laufe der Jahre. Laut Museum ist das Herz einer Blüte eigentlich lila gewesen, heute ist es hellblau. Der Käthe-Kollwitz-Preis 2020 der Berliner Akademie der Künste geht an den Konzeptkünstler und Neodadaisten Tim Ulrichs. Begründung der Jury: Ulrichs werde für sein Lebenswerk gewürdigt, das für nachfolgende Künstlergenerationen bis heute Fundgrube und Inspirationsquelle sei. Der mit 12.000 Euro dotierte Preis wird dem 79-Jährigen am 23. Januar überreicht. Ulrichs arbeitet in unterschiedlichsten Genres. Er schafft sowohl Objektkunst als auch Environments, Performances und Poesie. 1961 hatte sich Ulrich selbst zum ersten lebenden Kunstwerk erklärt. Er arbeitete in seinen Werken mit Pflanzen, Spinnen, Schnecken und Fröschen, der österreichische Künstler Martin Roth. Jetzt ist Roth im Alter von 41 Jahren gestorben. Laut seiner Berliner Galerie Dittrich und Schlechtriem starb Roth schon letzte Woche in seiner Wahlheimat New York. Roth hatte am Hunter College in New York seinen Master gemacht und war danach in der Stadt geblieben. Letztes Jahr wurde dort eine Installation gezeigt, bei der Roth eine Pflanze aus dem Garten des Amokläufers verwendete, der 2017 58 Menschen in Las Vegas erschossen hatte.
Das waren die Kulturmeldungen mit Anna Kohn. In Brüssel wird ein neuer Kommissionspräsident gesucht. Mehr zum EU-Gipfel nach den Nachrichten in den Informationen am Abend. Ich bin Anja Reinhardt. Danke fürs Zuhören und einen schönen Abend.